Herzen an Bord, von dem man abraten muss. Denn niemand hat auf diesen Hackbraten mit Sackhaaren Lust. Und diese Billo-Parfums in diesem Scheißkatalog. Und auf dem Bordradio kommt Joe Cocker und Papa Roach. Wenn ihr das alles hasst, kommt zur Mel und Ice Air. Wir fliegen höher, wir fliegen weiter. Was geht denn ab? Wir heben ab.
Megahertz. 97,5 MHz. Kulturbruch. Kunst aus politischer Widerstand. Ein feministisches Projekt von Radio Lura.
Kulturbruch. El arte como resistencia política. Un proyecto feminista de Radio Lura.
Konzerte,
Literatura,
Performance,
Teatro,
Tanz.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Ihr hört Radio Kulturbruch, das neue feministische Kulturformat im Lora. Heute bin ich nicht alleine im Studio. Willkommen, Paranoias.
Hallo.
Und oft gehen wir auf die Straße, suchen wir feministische Projekte, feministische Widerstand. Am 14. Juni waren wir auf den Straßen, haben wir den Streik zu euch gebracht. Und heute werden wir versuchen, diesen Widerstand, das durch die Kultur kommen kann. Wir haben vor, verschiedene Künstlerinnen aus verschiedenen Bereichen hierher zu bringen, ihre Arbeit zu präsentieren oder darüber zu diskutieren. Auch was für politische Dimension der Kunst als Form der Widerstand haben kann. Und vielleicht weißt ihr davon viel mehr, wie ihr diesen Widerstand kauft, beratet oder was macht ihr genau. Wollt ihr uns erzählen, was ist genau Paranoia City und was ihr vorhabt?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung an Kulturbruch. Wir sind heute hier vom Paranoia City. Olin und Melina.
Hallo.
Und wir stellen euch heute vor einige Bücher, einige Projekte und auch Paranoia City. Paranoia City ist ein Buchladen, der nächstes Jahr 50 Jahre alt wird. Und also vor fast 50 Jahren angefangen hat, widerständige Literatur einen Platz zu geben, unter die Leute zu bringen, zu verkaufen, Veranstaltungen zu machen, um über Texte und Inhalte und Bücher zu diskutieren. Und wir haben Paranoia City neu übernommen, vor 4,5 Jahren, oder?
Mhm, ja, genau.
2020, das Jahr nach dem großen Streik. Und wir haben Paranoia City gefüllt mit viel feministischer und queerer Literatur, Literatur zu sozialen Kämpfen, Literatur zu sozialer Gerechtigkeit. Und was wir da machen, ist einerseits Bücher verkaufen, mit Menschen über Bücher zu reden, Menschen zu beraten, wenn sie Bücher suchen und auch Veranstaltungen zu machen. Wir machen um die 12 Veranstaltungen pro Jahr. Das heisst, wir laden AutorInnen ein und sprechen mit ihnen über ihre Bücher und bringen Leute zusammen, um über diese zusammen nachzudenken. Ja, das ist das, was wir machen.
Ja, ich bringe so spontan aus. Ich habe nicht die Moderation und Fragen vorbereitet, aber und welches Publikum werdet ihr sagen, die Publikum ist eine andere Publikum geworden, weil das Projekt hat 50 Jahre, seid ihr dort seit 5 Jahren. Was für Publikum kommt zu Paranoia City?
Also ich denke, es hat wie überall auch hier ein Generationenwechsel ein bisschen stattgefunden. Es kommen noch immer auch Menschen, die schon vorher, also bevor wir den Laden übernommen haben, zu uns in den Paranoia City Buchladen. Aber wir haben auch ganz viele neue Menschen dazu gewonnen. Und ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es ist sehr ein gemischtes Publikum von jung bis alt und auch sonst sehr vielfältig. Was wir merken, ist, dass sie einfach alle ein großes Interesse haben an diesen Büchern und Inhalten, die wir im Laden vertreten haben. Und was, glaube ich, auch gut ist zu sagen, wir haben nicht einfach nur Sachliteratur, also feministische Sachliteratur, sondern wir haben auch viele Kinderbücher, sehr viele Romane, die aber alle ja auch den Werten oder Ideen entsprechen, die wir sonst im Laden haben wollen. Ja,
ja, und was ich auch sehr schön finde, ist, dass neben den verschiedenen Menschen und Altersgruppen, die zu uns kommen, kommen auch Leute zu uns, die nicht so viel lesen oder die noch nicht so Zugänge haben zur Literatur. Und ich glaube, oder wir sind eigentlich uns einig, dass es wichtig ist, als Buchladen auch ansprechend und offen zu sein für Menschen, die keinen großen Kontakt bisher hatten mit Literatur. Man kann auch gerne zu uns kommen und einfach schauen, in Bücher reinlesen, sich austauschen. Ja.
Und Bücher werden schon geschrieben. Ich weiß nicht, wie viel pro Jahr, lokal, international. Aber würdet ihr sagen, es gibt auch viele Leserinnen? Oder wie seht ihr auch das in die aktuelle Moment, wo auch vielleicht auch mehr Digital-Sachen laufen? Oder was würdet ihr sagen, liest die Leute im Alltag? Es gibt viele Leserinnen.
Also ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leserinnen es gibt und wie viel die Menschen lesen. Und auch gerade analog, also Bücher aus Papier. Ich glaube, das ist... Wie mit vielem war das so mit dem digitalen Lesen, dass es am Anfang ein mega Hype war, und natürlich ist es auch für viele Sachen praktisch, aber ich denke, die meisten Menschen, die lesen, sind vielleicht eher etwas nostalgische Personen, die auch gerne Bücher in der Hand halten und das Haptische mögen. Und ja, es wird viel gelesen. Also ich bin wirklich, ich denke manchmal, ich im Vergleich lese ich, glaube ich, gar nicht so viel wie andere Menschen, die einfach so, wie soll ich das beschreiben? Ich meine, ich lese aus Interesse, aber ich lese auch, weil es mein Beruf ist. Und alle Menschen, die irgendwie einmal im Monat zu uns kommen und 5 Bücher kaufen, die lesen diese Bücher aus Interesse und aus reinem Interesse und um sich zu bilden und zu unterhalten. Und das ist mega schön zu sehen. Und das ist natürlich auch mein Ziel, dass das bei mir so bleibt oder sein kann. Aber es ist schon auch ein anderes Lesen für uns, glaube ich. Aber ich will nicht für uns beide sprechen.
Ja, und ich glaube auch zu deiner Frage, werden Bücher geschrieben? Ja, es werden extrem viele Bücher geschrieben und es werden auch sehr viele Bücher übersetzt. Und der Literaturmarkt ist natürlich mega gross. Und was wir auch sehen, ist, dass sich auch in der Literaturbranche eine Veränderung anzeigt in den letzten Jahren, dass dass soziale Bewegungen auch mehr auch Einfluss haben, natürlich auf wer kann Geschichten erzählen oder wem wird auch in einem Verlag eine Stimme gegeben. Und da sehen wir auch eine Entwicklung, dass es mehr auch marginalisiertere Stimmen gibt oder ja, dass das irgendwie in den Verlagshäusern auch angekommen ist. Und das freut uns natürlich sehr.
Dann ihr entscheidet ein bisschen mit solchen Werten, was für Bücher wollt ihr in Paranoia City verkaufen? Oder wie entscheidet ihr, welches Buch kommt?
Ob was?
Ein großer Teil ist, glaube ich, dass wir kaufen zweimal im Jahr Bücher ein, direkt bei den Verlagen, also über die Auslieferung bei den Verlagen, und wir kaufen vor allem das ein, was wir interessant finden oder was wir wichtig finden, und wir können da sehr mittlerweile sehr radikal selber bestimmen, was wir einkaufen und was wir einen Platz geben und was nicht. Und wir bekommen sehr viele gute Hinweise von unseren KundInnen oder FreundInnen zu Literatur. Also ich glaube, das ist auch ein mega wichtiger Teil vom Laden, zu sagen, wir sind ein Kollektiv, also wir sind zu dritt. Wir haben alle andere Perspektiven, wir kaufen auch aus diesen Perspektiven ein. Und uns fehlen ja auch viele Perspektiven und wir haben sehr viele Menschen, die uns Bücher empfehlen, die wir dann auch einkaufen. Und so kaufen wir eigentlich ein.
Oft sehe ich euch auch mit euren Buchtischen, überall in die queer-feministische Anlässe. Werdet ihr viel gefragt, außer ja, der in Paranoia City zu verkaufen? Macht ihr auch andere Sachen oder könnt ihr ein bisschen erzählen, wie ihr weitergebt diese Inhalte von den Büchern?
Büchertische zu machen gehört, ist sowieso ein Teil oder meistens ein Teil von Buchhandlungen. Also wir werden von kommerziellen Orten angefragt und machen da Büchertische, wenn wir das Buch oder die Autorin toll finden und das verbreiten möchten, dann machen wir das. Wir werden aber eben, wie du gesagt hast, auch zu unkommerziellen Anlässen eingeladen. Und da ist es auch ganz klar, dass es nicht für irgendeinen Ertrag oder so ist, sondern um die Inhalte oder vor allem, wie soll ich sagen, es geht vordergründig darum, die Bücher, die wir wichtig finden, zu verteilen. Und da werden wir auch oft angefragt und wir finden das wichtig, deshalb machen wir es. Manchmal ist es aber auch ein bisschen komisch, finde ich, mit unseren Büchern an solche Anlässe zu gehen und da etwas zu verkaufen, weil es ja eben unkommerzielle Anlässe sind. Aber ich meine, überall werden Sachen verkauft und das ist sowieso ein grundsätzlicher Zwiespalt manchmal, oder wo wir auch am Anfang, bevor wir übernommen haben, darüber geredet haben, dass das ja etwas ist, wovon wir leben müssen, weil wir können nicht ohne Geld zu verdienen diese Arbeit machen und mittlerweile auch Frieden damit geschlossen haben, dass wir davon leben, dass wir etwas verkaufen, aber wir können dahinter stehen, was wir verkaufen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielleicht willst du noch etwas? Ist gut.
Ja, ich sehe das auch so und ich will noch anfügen, dass wir heute noch eine andere Buchhändlerin und Bibliothekarin eingeladen haben, Edwige René. Sie wird so in einer halben Stunde etwa in die Sendung stoßen. Sie hat eine feministische Bibliothek in Abidjan, das ist die Hauptstadt der Elfenbeinküste, und sie hat einen Buchladen namens 1946, beziehungsweise eben auch eine Bibliothek. Und den hat sie auch, wie wir, 2020 eröffnet. Und es ist auch eine feministische Buchhandlung und Bibliothek. Und wir hatten das große Glück, sie kennenzulernen letzte Woche. Und sie wird jetzt eben etwa in einer halben Stunde dazustoßen. Und wir werden mit ihr auch nochmal über Zugänge und welche Bücher kauft man ein und wie läuft das und wie lebt man davon und warum macht man das, werden wir auch noch ein Interview mit ihr führen. Und darauf freuen wir uns sehr. Mhm. Und wir haben auch mehrere Bücher mitgebracht, über die wir in der heutigen Sendung noch sprechen werden. Und sollen wir mit dem ersten schon anfangen?
Ja, genau, das wollte ich sagen. Wir haben alles ein bisschen improvisiert, weil ja, wir haben diese Kulturbruch in verschiedenen Formaten gemacht, oft auch mit Live-Konzerte oder Theaterstück. Und heute wird mit Buchlesungen weitergehen. Und einfach, ja, ihr habt jetzt die Kontrolle über die Mikrofone. Ich gebe euch weiter und ich unterstütze euch mit Technik.
Dankeschön.
Vielen Dank für deine Unterstützung. Melina hat das erste Buch mitgebracht und wird uns jetzt daraus vorlesen und etwas darüber erzählen.
Genau. Ich habe ein Buch mitgebracht, das Alana S. Portero geschrieben hat. In der deutschen Übersetzung heißt es Die schlechte Gewohnheit, ist im Klassenverlag dieses Jahr erschienen und wurde von Christiane Quandt aus dem Spanischen übersetzt. Das Buch ist letztes Jahr in Spanien erschienen und war ein großer Erfolg. Hat auch einen Preis bekommen von der, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber für Gleichstellung, irgendeine Stelle für Gleichstellung. Und die Autorin ist eine sehr wichtige Figur in der spanischen, aber vor allem in Madrid, in der queeren Szene und Trans-Szene. Und es geht auch im Buch um ein Trans-Mädchen. Und ich werde euch jetzt einfach mal die ersten drei Seiten, den Einstieg vorlesen und dann ein bisschen etwas darüber erzählen. Der gefallene Engel. Ich habe eine ganze Generation junger Menschen wie Todesengel fallen sehen. Jugendliche mit grauer Haut und fehlenden Zähnen, die nach Ammoniak und Pisse stanken. Sie hingen am U-Bahn-Ausgang von San Blas in der Calle Amposta und auf den Wiesen im Parque Paraíso herum wie die Christusfiguren von Mantegna. Durchbohrt von Nadelstichen wie der heilige Sebastian. So saßen oder lagen sie herum, bewegten sich, wenn überhaupt, ganz langsam und aus dem Takt geraten wie kaputte Marionetten. Mit dem erhabenen Lächeln der Gekreuzigten. Wehrlos, aber schon in Sphären schwebend, wo ihnen nichts mehr etwas anhaben konnte. Ich habe sie auftauchen und immer wieder langsamer werden sehen, bis sie ihre letzte Ruhe erreichten und sich zusammen mit dem Straßenschlamm unseres zwar den Namen eines heiligen tragenden, aber von Gott verlassenen Viertels allmählich zersetzten. Zum ersten Mal verliebt habe ich mich in einen dieser Engel. Er war bei seinen Eltern aus dem Fenster gestürzt, direkt über unserer auch kaum 35 Quadratmeter großen Wohnung, und die Spritze steckte noch in seinem Fuß. Ephren lag an diesem Tag einfach tot auf der Straße, halbnackt, direkt vor meiner Tür. Ich war noch keine 6 Jahre alt, trug damals eine Augenklappe und stotterte. Ich glaube, es war das Geschrei seiner Mutter, das die Bewohner des dreistufigen Blocks aufscheuchte, der zwar keinen richtigen Eingangsbereich hatte, dafür aber eine Außentreppe. Wir kamen vor der Polizei an den Unfallort. Die ließ sich Zeit, wenn es um ihre Arbeit in San Blas ging. Für die Polizei, für alle Behörden handelte es sich bloß um einen weiteren toten Junkie. Sohn irgendeiner vom vielen Treppenschruppen kreuzkranken Putzfrau, die von ihrem Herzenskind bestimmt schon etliche Male für frischen Stoff ausgeraubt worden war. Tatsächlich habe ich keine Erinnerung an den lebenden Ephren. Ich habe nur das Bild, das ich mit dem einen Auge, das mir geblieben war, zwischen den Beinen meiner Mutter und unserer Nachbarin Lola hindurch erhaschen konnte, wie durch ein Schlüsselloch. Die Mütter aus meinem Viertel hielten ihre toten Kinder nicht wie die heiligen Jungfrauen aus den Pietà-Gemälden der Renaissance in den Armen. Sie schrien vor Schmerz, kauerten mit zerzaustem Haar, geifernd und mit geschwollenen Augen über den Leichen. Sie bedeckten die Toten so gut sie konnten, warfen sich über sie wie verzweifelte Tiere, riefen den Namen ihres Kindes, bis ihnen die Stimme versagte, rammten ihnen die Fingernägel ins Fleisch und ein Teil von ihnen hörte mit ihrem Kind auf zu existieren. Hat man dieses mein Kind einmal gehört, lässt es einen nie wieder los. Es brennt sich für immer ins Ohr und bleibt dort wie Totenglocken, die dich zwingen, so lange den Kopf zu schütteln, bis du sie ausgetrieben hast. Efren war wunderschön und die Lehre stand seinen sanften, jungenhaften, nie zum Mann gereiften Zügen ausgesprochen gut. Eine Überdosis hatte ihn auf die andere Seite befördert. Er war erst seit kurzem drauf und das Heroin hatte sein Gesicht noch kaum geformt. Nur seine Haut war schon aschfahl. Es war das erste Mal, dass ich jemanden küssen wollte. Sein Körper lag vor einem ausgezehrten Gärtchen in unserem Wohnblock, direkt unter den Eingangsbögen aus Metall. Die halb vertrockneten Blumen und der Efeu konnten die kalte Struktur aus Gitter und Stacheldraht kaum verbergen. Der Tod hatte für Efren eine pflanzliche Umrahmung von leicht schmuddelig, jugendstilhafter Schönheit gewählt. Der Mund mit seinen vollen, noch nicht vertrockneten Lippen stand halb offen. Das Haar war durcheinander und das eine Augenlid hing irgendwo zwischen Wachen und Traum. Falls eine Fünfjährige schon die Fähigkeit hat, sich zu verlieben, so ergoss sich meine Liebe ganz über diesen unglücklichen Jungen. Mein bisheriges Leben entfaltete sich über diesem Fotogramm aus Schmerz und Elend und ich imaginierte mich selbst leicht und durchscheinend auf diesem toten Körper. Wie ich ihn mit der Leichtigkeit der Dinge, die nicht existieren, küsste. Nicht um ihn wach zu küssen, nicht um zurückgeküsst zu werden. Meine ganze Seele wünschte sich einfach, etwas derart Schönes und Wehrloses zu küssen. Dieses Wesen schien vom Himmel gefallen und als Opfergabe auf meiner Schwelle abgelegt worden zu sein. Dieses Wesen, das da lag zwischen dem Lärm und der Wut der schreienden und geifernden Mütter und der Väter, die sich den Mund zuhielten, um das Weinen nicht entwischen zu lassen. In dem Moment wusste ich, dieses Wesen gehörte mir. Wir werden jetzt ein erstes Lied hören, und zwar von Anoni and the Johnsons, Hope There's Someone, und es ist zwar traurig, aber ich finde, es passt sehr gut zu diesem ersten Abschnitt.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. The middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. I will not drown. opera lies in life. Watershed. Hope this home will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone accept my heart free. None's to hold it when I'm
Ja, da sind wir wieder. Ich habe dieses Buch dieses Wochenende gelesen und ich konnte es fast nicht weglegen, weil es mich so gepackt und berührt hat. Ich erzähle euch noch ein bisschen, worum es geht, ein bisschen genauer. Und zwar spielt es vor allem in den 80er und 90er Jahren ein bisschen außerhalb von Madrid in einem ärmlichen oder sehr ja, schon armen Viertel. Und da wird eben die Protagonistin hineingeboren, im Körper eines Jungen und merkt aber sehr schnell, dass sie ein Mädchen ist. Und ihre Geschichte erzählt sie uns in diesem Buch. Es ist eine harte Geschichte, die alleine schon ihre Umgebung ist sehr hart. Es ist ein Viertel von belebt von Arbeiterinnen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, so wie auch ihre Eltern, und die aber auch ein starkes Klassenbewusstsein haben und somit irgendwie auch solidarisch miteinander leben. Das wird aber nicht gerne gesehen von der Regierung und ihnen wird fast oder sozusagen gratis werden sie mit Heroin versorgt. Das ist auch die erste Szene, die wir da gehört haben. Ist eben geprägt von diesem Heroinkonsum, der sich immer weiter ausbreitet und das Leben nach und nach zerstört in diesem Viertel. Und genau, sie nimmt das sehr, sehr genau war ihre Umgebung, auch die einzelnen Figuren, die sie trifft auf ihrem Weg, nimmt sie irgendwie anders wahr als andere. Und sie wird immer wieder natürlich konfrontiert mit ihrer mit ihrem Transsein, weil es viel, viel Queer- und Transfeindlichkeit gab und natürlich immer noch gibt. Und die Gesellschaft